Veggie Radio.
Unser Tagesthema.
Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Ich habe jetzt eine PR-Expertin und vor allen Dingen eine für vegane PR bei mir am Telefon, nämlich die Hamburgerin Katrin Kasper. Herzlich willkommen, Frau Kasper.
Hallo, vielen Dank.
Frau Kasper, ich habe gerade gesagt, Sie machen PR vor allen Dingen für vegane Unternehmen. Sie beraten unter anderem erfolgreich Marken wie iChock, Vegafit oder auch Sojana. Das heißt, Sie kennen sich da aus und Sie wollen uns jetzt beziehungsweise den Hörern ein paar Tipps geben, wenn es um ein veganes Start-up-Unternehmen geht. Meine erste Frage ist, lohnt sich's überhaupt noch, ein veganes Start-up-Unternehmen zu gründen?
Also das würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Es gibt da auf jeden Fall noch Bedarf und natürlich, die Regale sind voll. Aber es ist schon so, dass einfach sehr viele Produkte ja noch nicht in vegan existieren. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Wenn wir mal schauen, Käse zum Beispiel. Es gibt hunderte von Käsesorten, aber ein Blauschimmelkäse oder irgendwelche, ich kenne mich da gar nicht so aus, aber es gibt einfach sehr viele Käsesorten, auf die Liebhaber nicht verzichten wollen. Das alles zum Beispiel noch in vegan. Kinderriegel, Donuts, Schokoküsse. Aber es gibt auch andere Bereiche, also Trendfood, also Sportlernahrung, proteinreiche Nahrung, also wo immer wieder in Studien rauskommt, das sind einfach Zukunftstrends, plant-based nach wie vor ist ein großer Trend. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Platz.
Ja, ich merke schon, also da ist bestimmt für den einen oder anderen sicher irgendwas dabei. Was können Sie jungen Unternehmern raten, wenn sie loslegen? Also die haben ja dann Ideen im Kopf und möchten am liebsten gleich anfangen. Was raten Sie?
Also auf jeden Fall muss man sich erstmal klar machen, dass man nicht nur mit anderen veganen Produkten konkurriert, sondern eben auch mit normalen, konventionellen Produkten. Das heißt, Produkte, die ausgefeiltes Packaging haben, die stark beworben werden, die gerade die Konzerne nehmen da ja wirklich sehr viel Geld in die Hand, um ihre Produkte in die Regale zu drücken. Die Handelsmarken pushen ihre eigenen Ketten. Also da gibt es ja inzwischen auch schon verschiedene Handelsmarken für verschiedene Bedürfnisse. Und das alles ist eine starke Konkurrenz. Das heißt, wenn ich als Gründer mit einem neuen Produkt irgendwo landen möchte, muss das mindestens genauso attraktiv aussehen wie andere. Mhm. Und gerade das Aussehen spielt halt eine sehr wichtige Rolle, wenn wir jetzt eben auch schauen, gerade in der digitalen Welt, also sehr viel läuft ja auch über das Internet und da spielen dann Geruch, Geschmack gar nicht mehr so eine Rolle, das ist gar nicht mehr erfahrbar. Das heißt, da kommt es unheimlich auf Bilder an, also Verpackung, aber eben dann auch schöne Essensfotos, also dass ich mir da selber schon überlege, wie kann ich dieses Produkt in Szene setzen. Die Produkte werden ja auch immer mehr so zu Lifestyle-Objekten, also dass Essen eigentlich schon ein Ausdruck von einer gewissen Lebensweise wird. Und das muss sich dann auch in der Bilderwelt widerspiegeln.
Man hört ja oftmals, dass der vegane Markt also auch völlig irgendwie überhyped ist und dass das sowieso sich alles irgendwann bald erledigen wird. Aber wenn ich jetzt Ihren Ausführungen folge, dann sehen Sie das doch ein bisschen anders.
Es war natürlich ein Hype, als dieser Begriff vegan, der ja so vorher vielen gar nicht bekannt war, auf einmal überall in den Medien auftauchte, Menschen sich dazu bekannten, diesen für viele absolut seltsamen Lebensstil zu frönen. Und inzwischen hat sich der Begriff ja etabliert, so ähnlich wie vegetarisch noch vor 10 Jahren. Und jetzt geht es mehr darum, das Ganze zu füllen. Also was sind das für Produkte, was ist das für ein Ernährungsstil, der dahinter steht. Und da muss man sich gar nicht mehr auf das V-Wort fokussieren. Das kann sogar mal abträglich sein. Denn es gibt eben auch Menschen, die denken, wenn irgendwo vegan draufsteht, ach, das ist ja nur was für Veganer. Denen ist nicht klar, dass wenn sie einen Apfel essen, dass das dann was Veganes ist. Das heißt, da ist es dann sogar sinnvoll, das Produkt mehr so als ja pflanzenbasiert, klingt auf Deutsch sehr holprig, aber da muss man halt nach einem kreativen Wording schauen, also wie kann ich das umschreiben, dass man das aber gar nicht als unbedingt vegan anpreist, sondern eben über Gesundheit geht oder Geschmack, das ist also im Grunde so ein bisschen diesen Trend der Selbstoptimierung auch bedienen, das ist für viele ja attraktiv oder auch einfach, dass es was sehr Hochwertiges ist.
Wie sieht es eigentlich aus mit Werbung? Also wenn ich ja als Unbekannter da auf den Markt treffe, der ja schon relativ groß aufgeteilt ist. Das Budget ist ja logischerweise für ein kleines Unternehmen, was am Anfang steht, auch begrenzt. Was kann ich da tun?
Ja, da muss ich natürlich genau schauen, dass ich sozusagen, wenn, dann die richtigen Kanäle bediene, weil ich eben keine großen TV-Kampagnen machen kann. Also da ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich Social Media bespiele. Das ist zwar ressourcenintensiv, aber man kommt da auch mit kleineren Budgets schon relativ weit. Social Media heißt, dass ich, also gerade bei Food, eben Instagram oder Pinterest bespiele, also dort eigene Profile aufbaue, die mit schönen Bildern und Texten füttere. Dann ist auch ein guter Punkt, mir Microblogger zu suchen, also mit Influencern zu arbeiten, die noch nicht so wahnsinnig bekannt sind und dann auch entsprechende Honorare aufrufen, sondern eben kleinere, die aber dafür genau meine Zielgruppe haben. Mhm. Das heißt, es ist natürlich wichtig auch zu wissen, wen spreche ich an mit meinem Produkt, zu schauen, wer hat genau diese Fans womöglich. Also es gibt da wirklich ganz tolle Accounts, also zum Beispiel, also jetzt sind natürlich jetzt schon sehr erfolgreiche, Deliciously Ella, das ist ein Account, die hat angefangen in London, eine Frau mit einem Café, inzwischen hat sie eine ganze Kette, ihre Produkte gibt es bei Tesco, also einer der größten Supermarktketten. Aber auch in Deutschland, Lulu's Dreamtown. Das sind Leute, die haben eine ganz eigene Bildsprache entwickelt und die können natürlich dann ein Produkt auf eine ganz unterhaltsame Weise auch erklären.
Großen Unternehmen, denen geht es ja, gehe ich jetzt mal von aus, wenn wir mal bei Rügenwalder zum Beispiel bleiben, denen geht es ja um den Profit, auch wenn sie gerne was anderes sagen. Großen Handelsketten, die vegan ins Programm nehmen, denen geht es natürlich auch darum, verkaufe ich genug, dann bleibt's drin. Das ist schon oft passiert bei Lidl oder Aldi, um mal die größten zu nennen. Wenn da was nicht so läuft, dann wird das sofort wieder rausgeschmissen aus dem Programm, weil kein Gewinn gemacht wird. Wie ist das da, wenn ich da als Kleiner komme, habe ich da auch überhaupt eine Chance, da reinzukommen?
Es ist natürlich wirklich schwierig. Also die Regale sind voll und für jedes Produkt, was dazukommt, muss ein anderes rausfliegen. Mhm. Nur auch Discounter versuchen ja inzwischen höherwertig zu werden, also viele zumindest in Deutschland, und probieren auch mal was Neues. Also Sie haben es angesprochen, vegane Wochen bei Aldi. Da gibt es schon mal Möglichkeiten, nur klar, die sind da knallhart und was dann nicht läuft, was nicht sich verkauft, fliegt auch schnell wieder raus. Insofern ist es auch da wichtig für Startups, wirklich auch einen guten Vertrieb zu haben, also Profis, die auch in der normalen Wirtschaft bestehen und Kontakte aufzubauen. Also da sind zum Beispiel Foodmessen oder auch, es gibt ja inzwischen zig Straßenfeste und vegetarische Messen. Also da wirklich auch präsent zu sein, Kontakte zu knüpfen. Also die Einkäufer von Lidl oder von Edeka und Rewe, die sind ja inzwischen auch auf solchen Messen unterwegs. Mhm. Und da kann man Kontakte knüpfen, da kann man auch Blogger und andere Influencer kennenlernen und natürlich auch Wettbewerbsbeobachtung betreiben. Das ist ja auch sehr wichtig, dass ich als Lebensmittelhersteller meine Branche kenne. Ich muss ja mein Produkt wirklich kennen, die Vorteile kennen und die eben auch nach außen kommunizieren können.
Katrin Kasper, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen, und wenn ich dann immer noch nicht weiterkomme, kann ich mich natürlich auch gerne an Sie wenden, weil Sie sind ja sozusagen die Fachfrau für Kommunikation. Also Sie sorgen dafür, dass mein Produkt auch gut unter die Leute kommen würde.
Ja, das ist meine Aufgabe, ganz genau.
Katrin Kasper von kasperkommunikation.de, vielen Dank noch einmal, und ja, ich hoffe, dass wir noch viele Startups in der nächsten Zukunft begrüßen können. Ich glaube, dem Markt täte das ganz gut.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Kiesewetter.
Dankeschön, tschüss. Ja,
tschüss.